Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe als Predigttext heute gewählt 1. Johannes 3. Es sind nur die ersten beiden Verse. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Seht, sagt der altgewordene Johannes, seht, oder wir könnten auch übersetzen, vergesst nicht. Seht doch, erinnert euch doch noch einmal. Ihr, die ihr schon so lange Kinder Gottes seid, erinnert euch doch noch mal. Ihr seid Gottes Kinder. Ja, ich weiß, ihr habt euch gewöhnt. Ihr wisst das. Aber heute geht es nicht nur um das Wissen, sondern um das noch einmal sich daran freuen. Die Freude wieder freizukratzen. Es durchblinken zu lassen. Seht, freut euch neu daran, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und jetzt frage ich einfach nochmal für Sie, als zum Rekapitulieren, wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal so richtig gefreut, dass Sie Gottes Kind sind? Gerade eben, das ist gut. Das nämlich ist eine wichtige Aufgabe für die Menschen, die zu Gott gehören. Vergesst diesen Urgrund nicht. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Als mich diese Nachricht das erste Mal traf, war ich 15 Jahre alt, war zu einer besonderen Veranstaltung eingeladen und hatte viele Pickel im Gesicht. Ich hörte das Evangelium von Jesus Christus, dieses Wort konnte ich noch gar nicht aussprechen. Die Veranstaltung hieß Evangelisation. Warum wusste ich das alles nicht? Weil ich ein ordentliches deutsches Heidenkind bin. Ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Mein Vater war sehr skeptisch gegenüber allen, die sonntags in die Kirche rennen. So nannte er das. Er war sehr skeptisch und da er so skeptisch war, war er auch ehrlich genug, auch an Weihnachten und Ostern nicht in die Kirche zu rennen. Nein, der Glaube spielte bei uns keine, oder soll ich sagen, überhaupt gar keine Rolle. Ein ganz normales Marburger Familienunternehmen, das meine Mutter da führte. Familienfrau. Jesus spielte keine Rolle in unserem Leben. Da lud mich eine Freundin aus dem Bekanntenkreis ein zu dieser besonderen Veranstaltung. Und da erzählte im Audimax Richard Kriese, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, ein Baptist von dieser Liebe Gottes. Dass der Vater im Himmel dieses Problem Trennung zwischen Menschen und ihm aus der Welt schaffen wollte. Und diese Trennung hat ihn veranlasst, über den Grund nachzudenken. Das ist diese Rebellion des Menschen, dass ein Gott über ihm sei. Und dann erzählte, hat er seinen Sohn Mensch werden lassen. Und dieser Sohn war Jesus von Nazareth Und dieser Jesus hat gelebt, wie der Vater es wollte. Der hat vorgelebt, ein Beispiel gegeben, wie das ist, unter der Regentschaft des Vaters zu leben. Und nach 3 Jahren seiner Wirksamkeit hat dieser Jesus sein Leben gegeben als Lösegeld für diese Abkehr des Menschen, diese grundsätzliche Rebellion des Menschen gegen Gott. Ich muss das ein bisschen abkürzen, sonst hätten wir ja Richard Kriese einladen können zum Predigen. So, und dann sagte er, dieser Jesus ist gestorben, um für diese Trennung von Gott zu bezahlen. Aber dieser Tod Jesu, der war nicht das letzte Wort. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Warum? Weil er von keiner Schuld wusste. Hat er, der Vater im Himmel, ihn vom Tode auferweckt. Und dieser Jesus ist dann 500 Leuten ungefähr als Auferstandener begegnet, bevor er zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Und er hat gesagt, er kommt wieder. Und dann hat er seinen Geist geschickt. Und der, sagte Richard Kriese, der ist heute hier. Und der ist auch heute Morgen hier, am 3. August 2025. Hier auf dem Hebronberg, hier im Gottesdienstsaal und bei Ihnen auch am Krankenbett, die Sie zuhören. Der ist auch heute hier und fragt dich, für dich habe ich diese Schuld getragen. Für dich habe ich diesen Preis bezahlt am Kreuz. Willst du mit mir in Kontakt kommen? Dann öffne dein Herz für mich. Ich damals als 15-Jähriger wollte das schon ganz gerne, aber dachte ich, hier sind so viele Leute, 1500 Leute im Audimax. Richard Kriese sagte, wir singen ein Lied miteinander und wenn du auch einen Kontakt mit Jesus aufnehmen willst, dann komm mal hier nach vorne, wir helfen dir dabei. Wir sangen die erste Strophe und ich sagte, nein, das geht überhaupt nicht, weil was denken denn die Leute? Die erste Strophe war gesungen und Richard Kriese ging ans Mikrofon und sagte, machen Sie sich keine Gedanken darüber, was die Leute denken. Wir sangen die zweite Strophe und ich blieb immer noch sitzen und dachte, nein, das wirst du nicht tun. Du bist ja mit diesem Sammelbus gekommen, wie sollst du denn nach Hause kommen, ja? Also du brauchst ja diesen Bus, musst du mitfahren. Und Richard Kriese ging ans Mikrofon und sagte, wir singen jetzt gleich noch eine dritte Strophe. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie Sie nach Hause kommen. Wir bringen Sie. Und wir sangen die dritte Strophe und mir wurde es unheimlich, weil ich hatte das Gefühl, der liest meine Gedanken. Und ich dachte so, jetzt fährst du nach Hause, Augen zu und durch und Decke über den Kopf und morgen ist das alles vorbei. Und dann war auch das Lied gesungen und Richard Kriese ging ans Mikrofon, aber jetzt sprach er nicht. Und ich hatte das Gefühl, er hört. Und dann sagte er, wir singen die erste Strophe nochmal. Einer fehlt hier vorne. Und das war ich. An diesem Abend habe ich mit meiner Unterschrift mein Leben diesem Jesus anvertraut. Die beste Entscheidung meines Lebens jährt sich nun zum 50. Mal in diesem Jahr. Normalerweise ist der Mensch nämlich, sagt Jesus mal zu den Leuten, die zwar fromm waren, aber keine innere Beziehung zu Gott hatten, sagt er, ihr habt doch den Teufel zum Vater. Johannes 8, Vers 44. Entschuldigt, wenn ich das so gerade aussage. Paulus drückt das ein bisschen freundlicher aus, indem er in Kolosser 3 uns nennt, eigentlich seid ihr Kinder des Zorns von Natur. Ihr seid zwar Geschöpfe Gottes, Gott hat euch mit sehr liebevollen Gedanken gemacht, Aber ihr lebt euer Leben, als gäbe es diesen Gott nicht. Und das hat nichts Gutes zur Folge. Von Anfang an eigentlich sind wir, sagt Paulus dann im Epheser 5, Kinder des Ungehorsams. Das ist eigentlich unsere Kindschaft. Und durch das, was Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat, da gibt es ein Tor für uns, dass wir von dem lebendigen Gott nochmal neu geboren werden und zu Kindern Gottes werden. Und diese Erfahrung dann, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, ich habe ihn eingeladen, in mein Herz zu kommen und die Regentschaft meines Lebens, der König meines Lebens zu sein. Diese Erfahrung war intensiv. Am nächsten Morgen wachte ich auf in meinem Bett und erschrak, weil ich merkte, der ist ja immer noch da. Und hätte der mich gefragt, wo er ist, dann hätte ich gesagt, hier, in meinem Herzen ist er. Ich fühlte das direkt. Und dann war ich überrascht und dachte, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du nicht mehr alleine. Wie kann denn das jetzt weitergehen? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wirst du Jesus erst mal zeigen, wo er hier wohnt. Ne? Und dann bin ich mit ihm in die Küche gegangen und habe gesagt, guck mal, das ist also unsere Küche, hier kocht unsere Mutter für uns. Und dann bin ich mit ihm ins Wohnzimmer gegangen und dann habe ich gesagt, schau, hier sitzen wir abends und gucken alle in dieselbe Richtung, weil ich nicht wusste, ob Jesus weiß, was ein Fernseher ist. So meine kleinen und naiven Anfänge als Kind Gottes. Die Bibel habe ich erst später entdeckt. Dass wir eine Gemeinde brauchen, war mir damals noch nicht bewusst. Ich bin durch viele Krisen gegangen, aber er hat mir das Herz abgewonnen. Er hat mich bei sich gehalten. Er hat mich tiefe, tiefe Erfahrungen seiner Liebe machen lassen durch sein Wort und durch die anderen Kinder Gottes. Was für eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Wir sollen noch einmal von Neuem geboren werden. Wir sollen seine Kinder sein. Quasi, wenn sie so wollen, werden wir adoptiert, wenn wir das wollen. Und das ist das Wunderbare weltweit gesehen, das, was ich heute verantworte als Leiter der Marburger Mission, dass in allen Kulturen, in die ich komme, und das sind schon einige, dieses Angebot der Liebe Gottes und diese Erfahrung, neu zu werden, in jeder Kultur greift. Das ist keine europäische Religion, wie die Ostasiaten immer denken, sondern es ist eine Erfahrung des lebendigen Gottes, der plötzlich in mein Leben kommt, wo Beziehungen wieder heil werden, wo Wunder geschehen, wo ich hineingebettet werde in eine Familie Gottes, wo ich nicht mehr ratlos bin, wo ich mich angenommen und geliebt weiß. Kind Gottes sein ist das Beste, was mir je passiert ist. Vergesst nicht, dass ihr Kinder Gottes seid. Zweitens, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Es gehört auch zu den, traurigen Erfahrungen oder zu der Limitierung des Lebens in dieser Welt, dass wir trotz aller Liebe zu diesem Jesus und seiner Gemeinde trotzdem im Bruchstückhaften stecken bleiben. Wir sind Menschen, die mehr Sehnsucht haben als Erfüllung erleben in dieser Welt. Wir sind Menschen, die wir uns mehr sehnen nach Sichtbarwerdung dessen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Nun, was hat dieses Verborgensein unseres inneren Lebens für eine Bewandtnis? Johannes sagt hier, die Welt kennt uns nicht, weil sie ihn nicht kennt. Ja, das glaube ich so. Das ist meine Erfahrung immer wieder. Und wenn ich hier ans Krankenhaus denke und die vielen Christen, die dort auch im pflegerischen Bereich mitwirken, dann werden sie wahrscheinlich oft gefragt, warum machen sie das? Und der normale Christ würde antworten, weil Jesus mich so geliebt hat. Aber normale Menschen kommen auf ganz andere Ideen. Das ist halt ein Helferlein oder das ist ein Kümmerer oder dem macht das einfach nur Spaß von dieser eigentlichen Motivation, weil Gott mich erreicht hat und mir so geholfen hat, wird dann da nicht sichtbar. Ja, wir sind Menschen, die eine große Zukunft haben, wir sind aber immer noch inkognito unterwegs. Früher, wenn Könige reisten in ein anderes Land, dann sind die ja auch nicht mit Reichsapfel und Reichszepter gereist und haben nicht die Insignien ihrer Macht getragen, sondern haben sich beschieden und bedeckt gehalten, weil sie sonst in Schwierigkeiten geraten werden. Es ist noch nicht zu sehen, was wir sein werden. Die Ewigkeit wird einmal erst die Zeit der vollen Entfaltung des Christen und seiner eigentlichen Natur offenbar machen. Gegenwärtig ist es so bei uns, wie es in der Welt während des Winters wäre. Wer kann sich im Winter schon vorstellen, dass da jedenfalls wieder ein Frühling kommt? Wer kann sich schon vorstellen, dass die Blätter wieder hervorsprießen? Aber es wird eben doch geschehen. Genauso wie auf Ebbe eine Flut kommt, so wird nach dieser Inkognito-Reise, in der wir uns befinden, die Flut kommen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Manch einer hat vielleicht oder eine hat vielleicht gedacht, wenn sie Diakonisse wird, dann wird das Reich Gottes offenbarer. Aber das ist leider nicht aufgegangen, diese Rechnung. Manch einer hat gedacht, wenn er auf den Hebronberg mal in die Gemeinde kommt, dann wird es vielleicht durchbrechen. Aber auch das ist nicht geschehen. Wir reisen noch inkognito. Ja. Aber einmal wird Jesus erscheinen und dann werden wir ihn sehen und dann wird sich das Blatt wenden. Und damit bin ich bei meinem dritten und letzten Punkt. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden in verschiedener Art und Weise ihm gleich sein. So sagt uns die Schrift, dass wir ihm ähnlich sein sollen oder ihm gleich sein sollen, was unseren Körper betrifft. Das Irdische, das erbt natürlich nicht die Unsterblichkeit, sagt uns Paulus in 1. Korinther 15. Gestern war ich bei der Beerdigung von Schwester Renate Binder in Lachen. Die hatte einen steilen Weg zum Schluss zu gehen. Ja. Und man sah, wie diese ALS-Krankheit ihr, das, wo die Muskeln so schwinden oder gelähmt werden, ihr das schwer machten, das Atmen. Und es war zum Schluss eben auch eine Erlösung. Fleisch und Blut, sagt uns der Apostel, kann das Reich Gottes nicht ererben. Es wird also ein natürlicher Leib gesät, aber es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Ein geistlicher Leib, den der Herr Jesus Christus heute schon hat. Ja, so wird es sein. Wir werden ihm körperlich auch gleich sein in dieser Art und Weise. So sagt uns die Schrift. Und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht dicht an der Schrift bleiben müssen. Wir werden also einen unsterblichen Körper haben, einen geistigen Körper, einer, der weder Schmerz noch Leid noch Verfall kennt, einen Körper, der so sein wird wie der Körper, den Christus heute schon hat. Wir werden aber auch ihm seelisch gleich sein. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie Christus und seinen Charakter und seine Seele in den Evangelien anschauen können, wie er gleichzeitig einen ganz zielgerichteten Geist hat, wie er moralisch vortrefflich handelt, wie er nicht jähzornig ist, wie Sie oder ich vielleicht sind, wie er sanftmütig und demütig ist, wie er war, wie er nicht hochmütig ist, nicht egoistisch und nicht selbstsüchtig. In dieser Weise wird auch unsere Seele umgestaltet werden. Wir werden ihm gleich sein. Ja, eigentlich reicht ja die Zeit dann auch wieder nicht, um noch mehr darüber zu sagen, in welcher Weise diese Zukunft bei Christus sein wird. Wir werden zum Beispiel gekrönt sein. Wir werden auf Thronen sitzen. Wir werden beim Vater sein. Wir werden ihn als ewige, lebendige Quelle erleben. Er wird unser ständiger Begleiter sein. Er wird uns seine Brüder nennen und wir werden an seiner Ehre und Herrlichkeit teilhaben. Und das alles, auf das alles warten wir noch. Da gibt es zwischendurch so kleine Hinweise und Hilfen, die wir auch in der Gemeinde Jesu kennen. Das ist das Abendmahl zum Beispiel, die Taufe, das Wort der Predigt. Oder die Bibel selber, wenn wir sie lesen können, die ziehen uns hinein in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Als ich einmal mit Imo Scharrer im alten Jünnern unterwegs war, wo unsere Mission ihren Anfang genommen hat, da waren wir zusammen in Kunming auf den Spuren der Missionare. Und in Kunming, da war die Missionszentrale und Imo und ich schauten uns ein wenig die Stadt an und da kamen wir in den Park hinein und am Wochenende ist das ganz nett in China, da kommen die Leute aus den Bergen in den Park und dann musizieren sie miteinander und tanzen und gehen spazieren im Park. Und so war das auch an diesem Abend. Und das sind so eine Kreistänze, die da tanzen. Ja. Oh, ich sage, Imo, komm schnell, wir tanzen ein bisschen mit. Ja. Aber das war nicht in Imos. Imo flüchtete dann von der Tanzfläche. Ja. Aber dann sah man am Rande dieses Konzertes, wie Leute mit ihrem Vogelkäfig spazieren gingen. Wir hatten Singvögel eingefangen und ganz kunstvolle Vogelbauer gebaut aus Bambus. Und dann führten sie quasi ihren Hansi Gassi da in den Park. Tragen. Und das ist heute noch so. Ja. Die Menschen dort tragen ihre Vögel durch den Park, damit die auch mal frische Luft kriegen. In dem Vogelbauer, da ist ein grüner Zweig drin, quasi als Erinnerung an die Freiheit, die diese Vögel verloren haben. Und es ist mir so ein starkes Bild geworden, dass wir diesen Vögeln so sehr ähneln, dass wir in einer Welt leben, die wir eigentlich dem Geiste nach Kinder Gottes sind, doch quasi in einem Vogelbauer uns befinden. Und eines Tages wird unser Herr diese Tür öffnen. Und dann werden wir hineinfliegen in unsere eigentliche Natur, die Herrschaft des lebendigen Gottes, und ihn sehen in seiner Schönheit. Wir sollten uns mehr beschäftigen mit dem, was geistlich auf uns wartet, auf uns als Kinder Gottes, damit wir die Freude schon ein wenig vorwegnehmen, während wir noch im Vogelkäfig sitzen. Liebe Schwestern und Brüder, seht, welch eine Liebe uns der Vater erzeigt hat, dass wir seine Kinder sind. Und wir sind es auch. Jetzt.